Ich habe eine Kantine, in der die Speiseschächte noch nicht wieder aufgefüllt wurden. Ich habe ein Hauptsensorenelement, das auf einmal ohne nachvollziehbaren Grund absolut blind für das Element Kohlenstoff ist. Mein Ingenieursteam scheint sich verschworen zu haben, alles auseinanderzunehmen, was im Moment noch funktioniert. Der Frachtoffizier hat alle Ersatzteile verlegt, die ich brauche, und ich habe seit über 25 Stunden nicht mehr geschlafen. Ich habe in den letzten 11 Monaten nichts anderes mehr gesehen als mein Quartier, diesen Turbolift und diese Abteilung.
Seine Stimme nahm einen sarkastischen Tonfall an.
Also entschuldigen Sie bitte, Doktor, wenn ich mich nicht so leicht Ihrem Terminplan füge, aber wie Sie vielleicht bemerkt haben, sind hier noch ein paar andere Kleinigkeiten, die meine Aufmerksamkeit erfordern.
Dr. Lee zog eine Braue hoch und warf ihm einen der giftigsten Blicke zu, die er jemals gesehen hatte.
»Alles, worum ich bitte, ist eine kurze Nachricht, wenn Sie Ihren Termin nicht einhalten können.«
Sie machte kehrt, ging einige Schritte, blieb stehen und drehte sich noch einmal um.
»Morgen? Um 1700?«
Seinem Lächeln fehlte jede Aufrichtigkeit.
»Das wäre großartig.«
»Sehen Sie zu, dass Sie dieses Mal erscheinen.«
»Verstanden.«
Lee nickte einmal und beendete damit die Unterhaltung. Sie ging weiter und bahnte sich einen Weg durch eine Schar junger Computertechniker, die voller Panik auf Judge einstürmten.
»Sir«,
rief Lieutenant Kaschak,
»der Bibliothekscomputer ist offline.«
Während seiner Zeit an der Akademie war das Judges schlimmster Albtraum gewesen.
»Was? Wieso?«
»Wir haben gerade einen Standardoptimierungsdurchlauf gestartet, nachdem wir das Datenbank-Upgrade installiert hatten, als...«
»Upgrade? Ich hab kein verfluchtes Upgrade angeordnet!«
Kaschak und die anderen tauschten peinlich berührte Blicke aus.
»Wir haben es von Vanguard runtergeladen.«
Judge fühlte, wie eine fürchterliche Ahnung seine Eingeweide verkrampfen ließ.
»Bitte sagt mir nicht, dass ihr das Sigma-7-Hilfsprogramm mitinstalliert habt.«
Eine Reihe niedergeschlagener Blicke sagte ihm, dass das Schlimmste eingetreten war. Seine Leute hatten versucht, Software in den Mark-2-Computerkern der Bombe zu laden, die noch nicht für dessen Kernel portiert worden war.
»Lasst mich raten«,
sagte er tonlos.
»Er läuft in einer endlos Diagnostikschleife und akzeptiert keinerlei Eingabe mehr.«
Bestürztes Nicken um ihn herum.
»Unglaublich. Für wen arbeitet ihr Typen eigentlich? Ich dachte, wir wären auf derselben Seite. Handzeichen, wie viele von euch sind bezahlte Saboteure?«
»Es tut uns leid, Sir«, sagte Kaschak. »Wir hätten vorher...«
»Vergessen Sie's«,
unterbrach ihn Judge und wechselte in den Problemlösungsmodus.
»Sie ziehen den Stecker des Hauptkerns, lösen die Notstrombatterien vom System und unterbrechen die Hauptenergie. Dann machen Sie einen kompletten Neustart. Na los!«
Die Computertechniker stürzten auseinander und versuchten, ihren Fehler rechtzeitig zu reparieren, bevor der Nächste in Erscheinung trat. »Glück im Unglück«, dachte Judge. »Sie werden vielleicht schon in 2 Stunden die Sicherung eingespielt haben, was mir weniger als 1 Stunde Zeit lässt, die Sensoren und ungefähr 12 anderer Dinge zu testen.« Er brauchte seine ganze Willenskraft, um jetzt nicht zu hyperventilieren.
»Mr. Judge«,
sagte eine Frau hinter ihm. Mit seinen Nerven am Ende kümmerte er sich nicht mehr um gute Manieren und blaffte zurück.
»Was?«
Dann drehte er sich um und sah in das seelenruhige Gesicht von Captain Gannon.
»Ist etwas nicht in Ordnung, Mr. Judge?«
Er bemühte sich um ein aufrichtiges Lächeln, das aber von der Besorgnis sabotiert wurde, die seine Augenbrauen bis zum Haaransatz hochzog.
»Nicht in Ordnung? Was könnte denn nicht in Ordnung sein?«
»Dann läuft alles nach Plan?«
»Könnte nicht besser laufen.«
»Das kauft sie mir nicht ab.«
»Na dann machen Sie weiter.«
Sie lächelte ihn an und ging an ihm vorbei.
»Danke, Captain.«
Er hielt das Lächeln in seinem Gesicht, bis er sicher war, dass sie nicht zurückkam. Dann sagte er erschöpft und verzweifelt auf seiner Konsole zusammen.
»Hier liegt so viel im Argen, dass es schon nicht mehr lustig ist.«
Tim Pennington lauerte im Schatten gegenüber der Gangway, die zur Enterprise führte. Während er wartete, ging er noch einmal seine Notizen durch. Bislang hatte er 5 niederrangige Crewmitglieder des Schiffes überzeugen können, mit ihm zu reden. Alle hatten entweder inoffiziell mit ihm gesprochen oder sich Anonymität erbeten, bevor sie von der Reise an den Rand der Galaxie und von der Energiebarriere erzählten. Die Mission war gescheitert, und hatte neuen Leben gefordert, aber seine Quellen hatten erzählt, dass der wahre Horror erst kam, nachdem das Schiff seine lange Reise zurück nach Hause angetreten hatte. Als ihn zum ersten Mal die Geschichte von Gary Mitchells Transformation in einen telepathisch und telekinetisch begabten, aber mordenden Übermenschen erzählt wurde, hatte er sie als das Seemannsgarn eines Crewmitglieds abgetan, das zu viele Monate ohne Landurlaub im All unterwegs gewesen war. Aber nicht nur sein nächster Gesprächspartner bestätigte die Geschichte, die drei danach taten es auch. Abgesehen von normalen Abweichungen in kleineren Details, glichen die Geschichten einander in erschreckender Genauigkeit. Wenn es sich auch nur bei der Hälfte dessen, was sie ihm erzählt hatten, um die Wahrheit handelte, war das der Stoff für einen unglaublichen Knüller. Er hatte verschiedene Aussagen aus erster Hand. Er war zum diensthabenden Offizier der Station gegangen und hatte von diesem Kopien der Todesurkunden von Commander Gary Mitchell und Dr. Elizabeth Dana erhalten. Und er hatte bei dem Jack-Offizier der Station, Captain Rana Desai, einen Antrag auf Akteneinsicht ausgefüllt, um eine Kopie von Captain Kirks offiziellem Bericht zum Tode von Mitchell und Dana zu erhalten. Ein Gerücht besagte, dass Kirk die beiden als Opfer des gescheiterten Versuchs, die Energiebarriere zu durchbrechen, angegeben hatte, obwohl sie unter nicht geklärten Umständen auf Delta Vega zu Tode gekommen waren. Einige Meter weiter öffneten sich die Türen eines Turbolifts. Er hörte Schritte, die näher kamen und lauter wurden. Pennington linste um die Ecke. Beim ersten Erkennen eines goldfarbenen Ärmels, den zwei Ringe zierten, tauchte er aus seinem Versteck auf. Er trat schnell zwischen Kirk und dem Durchgang zur Gangway und hielt seinen Presseausweis hoch, der ihn als Mitarbeiter der Föderationsnachrichten identifizierte. »Captain, haben Sie einen Moment Zeit für mich?« »Nein«, erwiderte James Kirk. Er wollte an Pennington vorbeigehen, doch der trat zur Seite und versperrte dem Captain erneut den Weg. »Wie ist Gary Mitchell gestorben, Captain?« Kirks Körper versteifte sich und sein Gesichtsausdruck wurde hart. Unterdrückte Wut spiegelte sich in seinen Augen und seiner Stimme wieder, als er antwortete. »In Ausübung seiner Pflicht.« »Wo starb Mitchell, Captain?« »Wollen Sie auf etwas Bestimmtes hinaus?«
»Es ist eine einfache Frage.«
»Und Sie wollen eine einfache Antwort«, sagte Kirk. Pennington nickte. »Meine Antwort steht in meinem Bericht«, ergänzte Kirk. »Entschuldigen Sie mich.« Mit den Schultern bahnte sich Kirk den Weg an Pennington vorbei und trat auf die Gangway.
»Ich habe bereits eine Kopie Ihres Berichts angefordert«, sagte Pennington. »Es interessiert mich, ob die Angaben darin zu den Zeugenaussagen passen, die ich gesammelt habe.«
Kirk blieb stehen. Einen Moment lang glaubte Pennington, der junge, kommandierende Offizier würde umkehren und das Gespräch mit ihm fortsetzen. Stattdessen ging Kirk einfach weiter, ohne sich noch einmal umzudrehen. Vielleicht waren die Zeugenaussagen falsch. Vielleicht basierten sie lediglich auf Hörensagen. Es war durchaus möglich, dass Kirks offizieller Bericht überhaupt keine Diskrepanzen enthielt. Sollte es aber doch so sein, wäre seine ablehnende Haltung als klares »kein Kommentar« zu verstehen, und im Gerichtshof der öffentlichen Meinung war das auf jeden Fall höchst verdächtig. Er deaktivierte sein Aufnahmegerät und beschloss, nach oben zu gehen, um Captain Desai zu bitten, seinen Antrag auf Einblick in Kirks Bericht zu beschleunigen. Sollte sich seine Ahnung als richtig erweisen, würden die Föderationsnachrichten morgen mit einer Schlagzeile erscheinen, die aus seiner Feder stammte. Montgomery Scott hatte gerade eine lange Doppelschicht im Maschinenraum beendet. Das Schiff brauchte seit Wochen dringend neue Energiezellen und die Rekalibrierung der Warpspulen war auch überfällig. Jede Menge kritischer Systeme auf dem Schiff benötigten Ersatzteile, Upgrades oder Feineinstellungen. Zu Scotts ermutigender Befriedigung war das Raumdock-Team von Vanguard all diese Dinge in schneller Reihenfolge angegangen. Er hatte keine so große und gut ausgerüstete Sternbasis mehr gesehen, seit sie den Kernbereich der Föderation verlassen hatten. Auf der Enterprise gab es noch immer eine Menge Arbeit zu tun. Am dringendsten war wohl die Komplettüberholung der Brücke, aber diese Ausbesserungen mussten warten, bis das Schiff wieder zur Erde zurückgekehrt war. Er nutzte den Vorteil einer freien Lücke in seinem Terminkalender und machte sich auf die Suche nach einem Objekt eher persönlichen Begehrens, an das man nicht unbedingt über die offiziellen Kanäle gelangen konnte. Eine vorsichtig formulierte Frage an seinen alten Kumpel Vondas Milonakis, zusammen mit einem Paar duotronischer Kabel aus dem Ersatzteillager der Enterprise, hatte Scott auf das externe Andockrad der Station geführt, wo ein orionisches Handelsschiff namens Omari Econ lag. Am Ende einer langen Gangway, die etwas von einem Förderband hatte, sah er die geschlossene Luftschleuse zu Omari Ekon, die von zwei muskulösen, grünhäutigen Wachen bewacht wurde. Mit seiner unermüdlichen schottischen Zuversicht ging er geradewegs auf die beiden zu.